So, wunderbar, dass ihr da seid heute, dass wir wieder zusammen sind, dass der Herr da ist, dass wir eine gewaltige Zeit erleben werden, was wir jetzt schon damit begonnen haben. Ja, ich habe seine Nähe so gespürt und sein Wirken und sein Umarmen und all das, was wir gehört haben oder was die Nadine gesagt hat, habe ich wirklich tatsächlich erlebt. Und es ist einfach wunderbar, wie sich unser Herr Jesus zu seinem Wort stellt. Ja, er macht das dann und er erweist sich als dieser, der er ist. Und er lässt uns nicht im Dunkeln oder im Unklaren. Amen. Und so heute, ihr Lieben, ihr wisst ja, und schön, ja, genau bei dieser Gelegenheit möchte ich auch unsere Gäste begrüßen, die heute das erste Mal da sind oder vielleicht schon lange nicht mehr da waren. Ja. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr entspannt bleiben könnt, ja, und eine gute Zeit habt mit uns. Amen. Und ich bitte und danke dem Herrn, dass er euch durch den Heiligen Geist eine Begegnung schenkt, die ihr nicht vergessen werdet. Amen. Etwas ganz Gewaltiges, was er machen wird und was er machen möchte in unseren Herzen. Immer wieder neue Veränderung bringen, so wie wir gesungen haben, neues Leben erwecken, ja, immer wieder diese Auferstehungskraft in uns zur Wirkung kommt, Amen, damit wieder Neues aus uns hervorkommt, neue Ideen, neue Dynamik, neue Sichtweisen, neue Visionen, Amen, Halleluja. So, der Titel meiner Botschaft ist ganz klar und einfach: Das Grab ist leer. Amen. So, es die beste Nachricht des ganzen Jahres. Und deshalb ist dieses Osterfest auch mit einer viel größeren oder ja, mit der notwendigen Ausstattung, die es braucht, um das, was der Herr am Kreuz begonnen hat, zur Vollendung zu bringen. Amen. Es ist das Zentrum des Evangeliums. Die Auferstehung ist das Zentrum des Evangeliums. Und das Wort Gottes mündet dorthin und alles führt dorthin zu Jesus Christus, zu seinem Weg hin, den er gegangen ist, ans Kreuz und dann hinunter ins Grab und von diesem wieder heraus. Der Höhepunkt des Rettungsplans für uns Menschen und für alle Menschheit. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen, dass du, Heiliger Geist, dass du mitten unter uns wirkst, dass du Worte offenbarst, die wir aus deiner Schrift, aus deinem Munde hören und dass wir in unseren Herzen Erkenntnis bekommen und Einsicht bekommen in deine Pläne, wie du es dir gedacht hast und wie du es auch ausgeführt hast. Danke, Herr, dass es so sein wird in Jesu Namen. Amen. So, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zwischen Gott und Mensch. Das war der Plan Gottes für die Menschen. Und dazu hat er Jesus gesandt, damit er diese Wiederherstellung erwirken kann. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit mit Religion zu tun oder mit irgendwelchen Anstrengungen oder mit irgendwelchen Versuch von Menschen, was ja eigentlich Religion bedeutet, dass der Mensch versucht, mit eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Durchhaltevermögen, mit seinen Anstrengungen, einen Weg zu Gott zu finden, einen Weg in diesen Berg hinauf, ja, wenn wir uns das so vorstellen, zu Gott zu kommen, um dort Ansehen zu erringen, um dort das zu bekommen, was er sich wünscht, nämlich dass Gott sich ihm gegenüber erbarmt und dass Gott wohlwollend auf ihn schaut. Aber ihr Lieben, das hat mit dem Evangelium, mit der Bibel, mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist überhaupt nichts zu tun. Denn wir wissen, dass das für den Menschen unmöglich ist, auf seine eigene Art zu Gott zu kommen. Und deshalb musste er zu den Menschen kommen. Verstehen wir das? Können wir das sehen? Er musste zu den Menschen kommen, weil es den Menschen unmöglich war, aus eigener Anstrengung zu ihm zu kommen. Amen. Halleluja. So bin ich dankbar. Ja, habe ich früher versucht, mich ein bisschen anzustrengen. Ja, gebe ich zu. Aber es bin ihm keinen Schritt näher gekommen und deshalb bin ich froh und dankbar, dass er zu mir gekommen ist. Amen. Und dass er mich besucht hat und nicht ich versuchen musste, ihm näher zu kommen, ihn aufzusuchen, dort, wo er wohnt, in den Himmel hinein. Amen, Halleluja. Und das alles, ihr Lieben, bringt dich Gott nicht näher. Und wenn wir schauen in Römer 9, sagt es die Bibel oder das Wort Gottes ganz klar und deutlich. An Römer 9, Vers 16. Entscheidend ist also nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Amen. Es kommt überhaupt nicht und es funktioniert überhaupt nicht und es kommt zu keinem Ergebnis und es bringt dich nicht ans Ziel, wenn du versuchst, aus eigener Anstrengung zu Gott zu kommen. Indem du versuchst zu beten mehr denn je. Indem du versuchst, irgendeine Wallfahrt zu machen, wo du dich anstrengen musst, da hinaufzugehen und dorthin zu kommen und dann darauf aus bist, dass dich Gott jetzt wohlwollend betrachtet, weil du dich wegen ihm so angestrengt hast. Das bringt gar nichts. Egal wie sehr wir uns anstrengen, egal was wir uns alles vorgenommen haben, es kommt einzig und allein auf seine Gnade, auf sein Wirken, auf sich, auf ihn drauf an, wie sehr er, weil er dich so sehr liebt, dass er dir begegnen möchte. Amen. Halleluja. Ist sehr, sehr beruhigend. Alles, alle Anstrengung, alles Machen, alles Schaffen hat ein Ende. Amen. Genau. So, ihr Lieben, wie geschieht das alles und wie ist das jetzt alles geschehen? Und ich möchte mit einer Schriftstelle beginnen und das heißt, es ist jetzt etwas mehr geworden, indem ich habe mir so gedacht, ich weiß schon, aber wie mache ich das jetzt, wie erkläre ich das alles so, diese ganze Geschichte, ja? Und ich habe einfach begonnen in meiner Bibel zu lesen und dann bin ich immer wieder am Vers vor, und immer mehr habe ich Einblick bekommen oder noch ja, mehr gesehen und noch wieder ist das alles vor mir aufgetaucht. Und ich möchte einfach diese Geschichte jetzt lesen mit euch und zwar in Lukas. In Lukas 23, Vers 23 bis 24. Da haben wir jetzt. Und zwar möchte ich lesen von Kapitel 23 ab Vers 50 bis Kapitel 24, 1 bis 8. Und es ist eine hochinteressante und eine hochemotionale Geschichte und es bringt uns einen Einblick in die damalige Zeit und speziell in diese Situation, wo Jesus dann gestorben ist und was dann danach passiert ist. Ich fange jetzt einfach an, ihr hört zu, ich lese aus der Hoffnung für alles, also es ist wunderbar zu verstehen für uns. Josef, ein Mann aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, ging zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam von Jesus begraben zu dürfen. Er war ein Mitglied des Hohen Rates und ein guter Mensch, der nach Gottes Willen lebte und auf das Kommen von Gottes Reich wartete. Josef hatte nicht zugestimmt, als der Hohe Rat Jesus zum Tode verurteilt hatte. Er war mit ihrem Vorgehen nicht einverstanden. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine Grabkammer, die man in einen Felsen gehauen hatte und in der vorher noch niemand begraben worden war. Das alles geschah am späten Freitagnachmittag, unmittelbar bevor Beginn des Sabbats. Josef wurde von den Frauen begleitet, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren. Sie sahen das Grab und beobachteten, wie man den Toten hineinlegte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten dort wohlriechende Öle und Salben für die Einbalsamierung vor. Doch den Sabbat hielten sie als Ruhetag ein, so wie es das jüdische Gesetz vorschrieb. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hätte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesu. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Amen. Eine unglaubliche Geschichte, und was mich ganz besonders, ja, das ist so, was mich besonders fasziniert hat, war, wie dieses Timing von der Zeit her. Ja, Jesus starb am Freitagnachmittag. Man nimmt an, so um die dritte Stunde, also um 3 Uhr. Deshalb läuten ja bei uns am Karfreitag um 3 Uhr alle Kirchenglocken. Das ist sozusagen das Zeichen, ja, wo sein Tod eingetroffen ist. Und dann mussten sie ihn noch vor Beginn des Sabbats, also am Freitagabend, der bis Samstagabend dauerte, vom Kreuz holen, herunterholen, und er musste vorher gestorben sein, ja, damit sie ihn herunternehmen konnten. Und er musste tot sein. So, dann haben sie die Öle zubereitet, und das war eben am Sabbat. Und am Sabbat durfte man ja nicht arbeiten nach dem jüdischen Gesetz, und so waren sie gezwungen, zu Hause zu bleiben und abzuwarten, bis der dritte Tag, dieser ominöse dritte Tag gekommen ist, von dem Jesus gesagt hat: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen und werde ich werde ich in seine Herrlichkeit eintauchen. Und so ist der Samstag vergangen, und am Sonntag dann, ja, endlich am Sonntag, konnten sie ihn aufsuchen, um ihn einzubalsamieren. Und das war dann eben dieser dritte Tag. Und so hat sich das alles wunderbar gereimt. Alle in den Prophezeiungen ist es, alles das ist genau so gekommen, wie es prophezeit wurde. Amen. Amen. Das Erste, was wir, ich habe das Ganze in zwei Teile unterteilt. Das eine ist das, was am Kreuz passiert ist, und das andere ist dann die Auferstehung. Und am Kreuz ist Folgendes passiert. Am Kreuz hat Jesus für unsere Sünden gebüßt. Ja, er hat sich geopfert unserer Sünde wegen. Ja, und es war notwendig, damit wir wieder in einen gerechten Stand, das heißt, damit wir wieder mit Gott in eine Beziehung treten können, musste das Hindernis, welches die Sünde war, die in den Menschen war, musste weggenommen werden. Amen. So, im Alten Testament, vor Christus, war es so, dass die Israeliten immer wieder ihre Opfer machten, also Schafe oder Tiere oder Stiere geschlachtet haben, und der hohe Priester musste mit diesem Blut in das Allerheiligste gehen, um Buße zu tun, um Vergebung für die Sünden zu erreichen, für sich selber und für das ganze Volk. Und damit hat er dann auch alle Gegenstände mit diesem Blut bespritzt, damit sie geheiligt werden. Halleluja. So, das war damals, ja. Jetzt ist Jesus Christus mit seinem Blut, was er am Kreuz vergossen hat, durch uns, wegen uns, mit diesem Blut ist er in das Allerheiligste, also zu Gott gegangen und hat ihm sein Blut dargereicht. Und Gott hat dieses Opfer, dieses perfekte Opfer, welches es sein musste, er hatte keine Sünde, er kannte kein Unrecht. Und das hat er dann angenommen und durch dieses einmalige und perfekte Opfer ist der Mensch freigekommen und hat die Möglichkeit erhalten, Zugang zu Gott zu bekommen. Amen. Und diese bildhafte Darstellung, in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gesagt hatte, es ist vollbracht, ist eben das alles vollbracht worden, was notwendig war, damit Gott den Weg, dadurch hat Gott den Weg frei gemacht, damit der Mensch wieder eine Beziehung, wieder in eine Verbindung mit Gott eingehen konnte. Amen. Und als sichtbares Zeichen wissen wir, dass damals, und das lesen wir, steht, dass damals im Tempel dieser Vorhang, dieser schwere, feste Vorhang, welcher das Heiligtum vom Allerheiligsten getrennt hat. Das Allerheiligste war jener Raum im hinteren Tempelbereich, dort drinnen stand die Bundeslade, dort drinnen stand der goldene Räucheraltar. Und in der Bundeslade waren Brote und der Stab Manna und der Stab Aaron und die zwei Steintafeln vom Gesetz Mose. Und dort hinein durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester, um eben, wie gesagt, dieses Blut der Opfer, der geopferten Tiere, dort hineinzutragen. Und Gott hat es dann angenommen und an einer Stelle lesen wir, dass es auch manchmal passiert ist, dass der hohe Priester diesen Eingang nicht überlebt hat, weil es irgendwo eine versteckte Sünde gegeben hat. Und deshalb hat man den hohen Priester immer dann ein Seil um den Fuß gebunden, wenn er reingegangen ist, damit man ihn wieder rausholen kann, wenn er selber nicht mehr gehen konnte. So, in Gottes Gegenwart kann keine Sünde bestehen. Deshalb musste Jesus sterben und mit seinem Blut alle Sünde von uns Menschen wegnehmen, damit wir gereinigt und rein und gerecht gemacht werden und dadurch in der Lage sind, vor Gott zu bestehen. Amen. Und das war dem Menschen aus sich heraus unmöglich, wie wir schon vorhin gehört haben. Ja? Es ist uns unmöglich gewesen, es wäre uns unmöglich gewesen, von uns aus das zu bewirken. Und um das Ganze noch wieder zu schildern oder darzulegen, wie das damals war oder was über Jesus da gesagt worden ist, möchte ich wieder eine etwas längere Passage, aber ich glaube, es ist so wichtig, wisst ihr, ich möchte nicht einfach irgendwas da herum erzählen und euch so, sondern ich möchte wirklich das Wort Gottes sprechen lassen für diese Sache, weil es ist so wichtig, dass wir nicht hier in irgendwelche Gefühlsduselei verfallen und sagen, oh je, oh schrecklich, wie schlimm, es ist immer gegangen, wieso musste Blut fließen und so weiter und so fort. So möchte ich euch mit euch lesen in Jesaja 53, Vers 2 bis 8. Vers 2. Gott ließ seinen Diener, eben Jesus, emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich und er gefiel uns nicht. Jetzt bekommen wir ein Bild, wie sie ihn gesehen haben, wenn man in diese Phase hineinschaut, wo er gefangen genommen wurde, wo er gefangen wurde, wo er geschlagen wurde, wo er gegeißelt wurde, wo er verspottet wurde, wo man ihm die Dornenkrone aufgedrückt hat und wo all diese Erniedrigungen an ihm vorgenommen wurden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde von uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott durch seine Wunden und sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie die Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führte, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrte, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hatte sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Amen. So, das war so die Geschichte. Jesus hängt jetzt am Kreuz. Es ist vollbracht, alles erledigt, ja, sozusagen, sondern er hat alles, er hat alle Gesetze erfüllt, die kein Mensch in der Lage war zu erfüllen. Und dadurch ist er und wurde er zu dem perfekten Opferlamm Gottes, welches er dann auch annehmen konnte. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und nur durch dieses vergossene Blut, was wir jetzt vielleicht, wie wir es gesehen haben, konnte Vergebung geschehen. Nur durch sein Blut konnten wir Vergebung erhalten. Und wenn wir schauen in 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben, mir gefällt es. Ein sinnloses Leben. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen hast, erkennst du, was dein Leben vorher, von welcher Sinnlosigkeit es durchzogen war oder überhaupt wie sinnlos es war. Und erst durch Gott, durch Jesus Christus, empfängst du ein Leben, welches ja dann, wie wir dann hören, durch die Auferstehung erst in Kraft tritt. Und erst du durch diese Auferstehung Zutritt zu diesem Leben bekommst, dann bekommt dein Leben einen absoluten Sinn. Und du wirst erkennen, dass das ist der Sinn meines Lebens. Amen. Egal, was du früher angestrebt hast, wo du gedacht hast, das wäre es jetzt, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das habe und wenn ich da mitarbeite und wenn ich dieses anstelle, dann hat das wirklich einen Sinn, mein Leben. Aber ich kann euch versichern, egal, was wir tun und wie sehr wir uns anstrengen, könnt ihr euch erinnern, so sehr wir uns auch anstrengen, es ist nicht in Gottes Augen etwas, was er annehmen kann, ohne Glauben. Denn ohne Glauben, egal was wir machen, ist es Sünde. Ohne Glauben, wenn wir es nicht aus Glauben zu unserem Herrn Jesus Christus tun und aus dieser Motivation für ihn etwas zu tun, damit wir den anderen Menschen damit dienen können, damit wir gute Werke tun können, erst ab dem Zeitpunkt werden wir darauf aus sein, den Menschen Gutes zu tun. Und dieses, weil es aus Glauben geschieht, wird Gott auch anerkennen. Amen. Halleluja. So. Genau. Nur durch das Blut konnte Vergebung passieren. Durch dieses Blut von diesem einzigartigen, vollkommenen, perfekten Opfer. Und nur durch dieses Blut haben wir Zugang zu Gott erhalten. Nur wegen dieses Blutes von Jesus Christus, welches er am Kreuz für uns vergossen hat. In Hebräer 10, ab 19 bis 20, okay, gut. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut des Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, vollkommen unvorbereitet oder ohne irgendwelche Rituale vollführen zu müssen oder uns in irgendeiner besonderen Art auf dieses spezielle Ereignis vorbereiten zu müssen, können wir einfach zu Gott kommen, einfach in seine Gegenwart eintreten, zu ihm direkt hingehen. Was für ein Privileg. Danke. Halleluja, danke Herr. In dem Sinne, Barbara. Halleluja. So. Christus hat den Tod auf sich genommen, Vers 20, damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Amen. Der zum Leben führt. So, ihr Lieben, ab unserer ersten Minute, wo wir das Licht der Welt erblicken, beginnt unser natürliches Leben. Aber versteht ihr oder wisst ihr, dieses natürliche Leben, welches wir dann gehen und da machen, und dann da durchwandern und all die Dinge erleben, die wir erleben, hat, wenn wir außerhalb von Gottes Ordnung oder außerhalb unseres Glaubens dieses Leben leben, ist es nicht das wahre Leben, welches Gott für uns vorbereitet hat. Dieses wahre Leben erleben wir erst, wenn wir in die Beziehung zu Gott eingetreten sind, wenn wir dann entschieden das Opfer Jesu angenommen haben und gesagt haben, ja genau, das war notwendig, ich habe es erkannt. Ja? Das Opfer und dieser Zugang zu Gott ist für jeden Menschen auf der Welt verfügbar. Aber nur für diesen, jenen einen, der wird es erleben, der Jesus Christus annimmt in sein Leben und auch all das glaubt, was er tun musste, damit du die Möglichkeit hast, jetzt direkt zu Gott zu gehen und mit ihm von Angesicht zu Angesicht reden. Amen. So wie du mit deinem Liebsten redest. Du kannst alles vorbringen, all deine Beschwerden, all deine Wünsche, all deine Nöte, all deine Freuden, deine Jubelrufe, deine Danksagungen, du kannst alles vorbringen. Er wird alles hören. Er wird sich nicht abwenden oder abschalten. Viele von uns schalten irgendwann ab. Ja, okay, wir schalten dann ab. Ja, ab bei einem bestimmten Punkt schalten wir dann ab. Aber Gott schaltet nie ab. Dessen musst du dir sicher sein und kannst du dir gewiss sein. Er schaltet nie ab. Halleluja, danke Jesus. So, jetzt haben wir freien Zugang zu Gott. Und jetzt wollen wir den zweiten Teil noch betrachten, Eintritt in ein neues Leben durch die Auferstehung. Amen. Römer 6. Jetzt habe ich schon ein bisschen. Genau. Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe, das ist das Sinnbild, jetzt diese Beschreibung, durch die Taufe sind wir also mit Jesus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Amen. So, wenn wir jetzt im Glauben Jesus angenommen haben, in dem Moment, wir sehen es nicht, wir spüren vielleicht ja, mehr oder weniger, ich weiß es nicht, wie das im unsichtbaren Bereich alles so abläuft. Aber es entsteht eine Gewissheit, so habe ich es erlebt. Wenn wir uns dann taufen lassen, dann bedeutet dieses Taufzeremoniell bedeutet nichts anderes und zeigt uns, dass wir jetzt hier mit Jesus uns eins machen, wir mit ihm sterben, das alte Leben stirbt, geht in das Grab hinein, Wasser, und steht dann wieder auf, ja, aus dem Wasser zu einem neuen Leben. Und dieser Kreislauf und diese Bewegung macht Jesus Christus uns vor, er vom Kreuz hinunter ins Grab und dann wieder herauf in ein neues Leben. Und wenn wir ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen, dann machen wir genau diesen Weg mit ihm und in ihm und wir sterben mit ihm, unser altes Leben stirbt und es wird ins Grab gelegt. Ja, man sieht es, ich habe schon gesagt, ja, brauchst ein bisschen, ja. So. Vorstellungskraft, der Heilige Geist schenkt diese in unglaublicher Dimension. So, du fährst hinunter in das Grab und auf der anderen Seite, am anderen Ende, stehst du mit Jesus Christus wieder auf in ein absolut neues Leben. Halleluja. Ein neues Leben. Und dieses neue Leben, ihr Lieben, macht sich sofort bemerkbar. Sofort. Sofort gibt es eine radikale Änderung in deiner Sichtweise, in dem, wie du Menschen siehst, wie du mit Menschen sprichst, was du den Menschen wünschst. Nicht mehr diese vergänglichen Dinge und einfach, ich wünsche dir alles Gute, ja, sondern wir wünschen uns von den Menschen ab unserem ersten Lebens, unserer ersten neuen Lebensstunde, dass sie auch Jesus Christus kennenlernen. Das ist der Wunsch, der uns von Anfang an treibt, damit sie auch dieses wunderbare neue Leben erleben können. Amen. Amen. So, ich weiß, es gibt viele Dinge in deinem Leben, auch wenn wir jetzt schon in dieser Phase und diesem neuen Leben wandeln, immer wieder erleben wir irgendwelche Schwierigkeiten. Da haut es nicht hin und da passiert etwas, was wir nicht wollen. Aber wisst ihr, der große Unterschied ist, dass wir jetzt Jesus an unserer Seite haben und er mit uns da durch diese Situationen durchgeht und er uns da durchträgt. Ja? Und wenn du mir heute sagst, na, es ist alles gut, alles perfekt, dann ist das eine Lüge. Es gibt keine perfekte Ehe. Ja? Und die, die daran zweifeln, das ist genau der Grund. Halleluja. Na, ihr Lieben, wir sind jetzt fast 50 Jahre verheiratet und irgendwie verstehe ich, was ich sage. Ja? Auch wir haben versucht und ich habe versucht. Und letztendlich habe ich gesagt, Herr, Herr, du verstehst alles. Ich verstehe gar nichts. Amen. Und ich bin dankbar. Und meine Frau ebenso. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Ja, okay, so. Auferstanden in dieses neue, wunderbare Leben. Jesus hat es vormachen müssen. Er war der Erste, so wie der Johnny, der Johannes gesagt hat. Er war die Erstlingsgabe. Er war der Erste, der diesen Weg gegangen ist. Und jetzt ist der Weg offen, ja. Wenn einer einmal eine Strecke oder irgendwo gegangen ist, dann ist da ein Weg und der ist dann offen oder verfügbar oder begehbar für die anderen, die nachkommen. Ja. Halleluja. Danke, Herr. Und so sind wir jetzt da in der Reihe und wir gehen diesen Weg, den Jesus vorgegangen ist, in all diesen Segmenten. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn Jesus jetzt, ihr Lieben, wenn er jetzt nicht auferstanden wäre, wenn wir nur das Kreuz betrachten und das leere Kreuz und er liegt im Grab und er liegt immer noch im Grab und was wahrscheinlich nicht mehr viel, weil da ist nicht mehr viel übrig geblieben wäre, von so, ja, dann hätte unser Glauben keinen Wert. Es wäre sinnlos, an etwas zu glauben, was gestorben ist. Und dann sind so viele sind schon gekommen und haben wunderbare Dinge verkündet und folgt mir nach, ja, und ihr werdet dieses Leben und ihr werdet es so. Und sie liegen alle im Grab und sind alle verrottet. Amen. Das bedeutet nichts anderes, als wie die gehen den gleichen Weg, die sind den gleichen Weg gegangen wie alle die Milliarden schon vor ihnen und alle die Millionen oder Milliarden, die nachher noch kommen. Ein Aufbäumen und ein... Okay, so, aber wenn jetzt eine Auferstehung stattfindet, dann bedeutet das einzig und allein, gibt es Auskunft über das, dass Gott, dass Jesus Gott ist. Amen. Diese Auferstehung ist der Beweis, dass Jesus Gott ist. Amen. Durch seine Auferstehung wissen wir, dass unseren Sünden real vergeben wurde und vergeben, unsere Sünden vergeben sind. Wenn er im Grab liegen würde, könnt ihr das vorstellen? Da ist jemand, der hat Großartiges verkündet, hat gelitten und wir denken, oh mein, dieser arme Mann, für was hat er das alles gemacht? Jetzt liegt er im Grab, jetzt haben sie ihn da einig und jetzt ist es vorbei. Und genau so haben mir auch seine Jünger gedacht. Sie waren ja entsetzt, jetzt ist er am Kreuz und jetzt ist es erledigt. All diese Illusionen, im Nachhinein betrachtet, all diese Illusionen. Ja, wir haben uns so gefreut, jetzt geht's endlich, jetzt passiert was, jetzt geht was ab. Und jetzt liegt er im Grab. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Flucht ergriffen, sie sind alle wieder heimgelaufen zu ihren und wieder in die Arbeit, wo sie früher waren. Halleluja. Erster Korinther 15, 14. Ich lese von Vers 13. Genau. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht befreit. Halleluja. Danke, Herr. Durch seine Auferstehung wissen wir, dass auch wir auferstehen werden. Amen. Amen. Dass wir unsere Zukunft nach diesem irdischen Leben bei ihm verbringen werden. Wir werden genauso wie er aus dem Grab hervorsteigen. Ja? Nicht der Körper, den brauchen wir nicht mehr. Der hat hier auf dieser Erde ausgedient, ja? Und sein Bestes gegeben, je nachdem, wie wir ihn gepflegt haben. Und dann werden wir als ein unsichtbarer oder sichtbarer, aber zu allen Dingen ein geistlicher Körper, werden wir bei ihm in Ewigkeit sein. Amen. Amen. Schade um das viele Geld. was die Körper so kosten. Halleluja. Danke, Jesus. So, ihr Lieben. Naja. Halleluja. Auf alle Fälle habe ich mir vorgenommen, ihr Lieben, wenn du heute hier bist und du hast noch nie eine wirkliche Entscheidung für den Herrn Jesus gemacht in deinem Leben, dann ist heute, wenn nicht heute, der absolut beste Zeitpunkt, um das zu tun.
Amen.
Damit du das in Anspruch nehmen kannst, was der Herr am Kreuz für dich erwirkt hat, und damit du mit ihm eine Auferstehung erlebst in ein neues Leben, auch schon hier auf dieser Welt, aber dann erst nach deinem natürlichen Ableben in Ewigkeit eine Zusammenkunft, eine begeisterte Beziehung und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Tränen, ohne Ängste, ohne Depressionen. Amen. Und das ist das, was wir haben werden. Das ist das, was auf uns wartet. Hier werden wir all diese Dinge im mehr oder weniger oder vielleicht auch gar nicht oder vielleicht ja, erleben. Aber mit Gottes Hilfe, wie gesagt, werden wir in der Lage sein, dort durchzugehen. Und weil wir nicht nur alleine sind und weil wir im Leib Christi eingebunden sind als seine Gemeinde, bietet uns diese Gemeinde, sein Leib, Schutz und wir sind gesegnet. Und so möchte ich dir heute, wenn du diese Entscheidung noch nie gemacht hast in deinem Leben, möchte ich sie dir als die wichtigste Entscheidung anbieten, die du jemals in deinem Leben machen kannst.
Amen.
Dass du dein Herz dem Herrn gegenüber öffnest. Ich werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen und die Gemeinde und speziell du, wenn du dafür bereit bist, sollst du mir Satz für Satz das nachreden. Und das Wort Gottes sagt, wenn du mit deinem Munde bekennst und mit deinem Herzen glaubst, was du redest, dann wirst du errettet werden.
Amen.
Amen. So, Gott legt auch großen Wert, dass du es mit deinem Munde bekennst, weil sonst kann es einfach nur ein Gedanke sein oder irgendeine Gefühlsregung. Aber Gott möchte, dass du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Statement machst, welches die Welt der Finsternis zum Zittern bringt und das Reich Gottes in Jubelschrei ausbricht.
Amen.
Ich möchte jetzt beginnen. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du wegen meiner Sünde gestorben bist. Vergib mir meine Sünden und Vergehen. Ich brauche deine Liebe und deinen Frieden in meinem Leben. Ab heute vertraue ich dir mein Leben an. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an. Bitte komm jetzt in mein Herz und sei mein Herr. Ich empfange jetzt ein neues Leben in dir. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen.
Amen.
Amen. Und das Wort Gottes sagt, wenn du das sprichst und in deinem Herzen glaubst, ab dem Moment bist du ein Kind Gottes, egal ob du fühlst, nicht fühlst, spürst oder sonst irgendetwas. Du bist ein Kind Gottes und hast permanenten Zugang zu deinem Schöpfer. Amen. Und Anspruch auf ein ewiges Leben bei ihm. Und alle Segnungen Gottes, die er Abraham schon verheißen hat, werden auf dich zutreffen und werden dich erreichen. Und du wirst ein wunderbares Leben genießen und du kannst dankbar sein, so wie wir heute auch gesungen haben. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, für unser Leben, für das neue Leben. Und speziell für die, die es heute das erste Mal gebetet haben, Herr, die dir dein Herz heute ganz bewusst und ganz neu geschenkt haben. Dass deine Auferstehungskraft in ihnen wirkt und neues Leben hervorbringt. Neue Dynamik, neue Vision, neue Vorstellungen, neue Gedanken. Und alles uneingeschränkt. Nicht beschränkt auf dieses hier irdische Leben, sondern hinausreichend in alle Ewigkeit, welche wir bei dir leben und erleben werden, in deiner Gegenwart, mit ständigem Lobpreis und Jubel und Gesundheit und Fitheit und Vitalität bis zum Anschlag. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja.